Guten Morgen. Wir sehen eine Hand, die sich aus dem Sand raus nach oben streckt. Vielleicht eine Hand von jemandem, der versinkt und der sich ausstreckt. Nach wem oder nach was? Wo finden wir Erfüllung? Bei diesem Thema, da braucht man nicht irgendwie lange Einleitungen mit vielen lebensnahen Beispielen. Das leuchtet sofort ein, oder? Jeder und jede von uns kennen das. Wir alle sind auf der Suche nach etwas, das das Loch in uns stopft, füllt. Alle Menschen sind auf der Suche nach Erfüllung. Wo finden wir Erfüllung? Wir lesen ja derzeit das Buch Prediger oder Kohelet, in dem es um diese Frage geht. Und egal, ob du Jesus kennst oder nicht, ob du dich als Christ siehst oder nicht, ob Jesus in deinem Haus ist, so wie wir es vorhin gelesen haben, oder nicht, dieses Buch hat eine wichtige Botschaft für jede und für jeden von uns. Wir alle brauchen Erfüllung, aber wo finden wir Erfüllung? In dem Abschnitt für heute sagt uns Kohelet, dass er die Erfüllung nicht selbst finden konnte. Weder in Sinn noch in Freude noch in langfristigen Ergebnissen. Und genauso geht es uns. Unsere Erfüllung finden wir nicht selbst, sondern nur, wenn Gott eingreift. Und ich würde es super finden, wenn wir heute alle unsere Hand noch einmal neu nach diesem Gott ausstrecken. So wie wir es auch schon gehört haben, unsere Hand erheben zu diesem Gott. Wird es super finden, wenn jede und jeder von uns heute neu oder zum ersten Mal seine Hand nach diesem Gott ausstreckt. Er ist der Einzige, der Sinn, Freude und Ewigkeit schenkt und nur das ist die Erfüllung. Wo finden wir also Erfüllung? Kohelet ist diese Frage mit ganzem Herzen und mit vollem Körpereinsatz angegangen. Und er war der Richtige dafür. Er war reich, er war klug, er war mächtig, erfolgreich und er war lebendig. Wer hätte eine bessere Chance gehabt, eine Antwort auf diese Frage zu finden als er? Zuerst sucht er nach dem Sinn von allem in Kapitel 1, die Verse 12 bis 18. Aber diese Sinnsuche erfüllt ihn nicht. Ich lese euch das vor aus der Guten Nachricht Übersetzung, weil da sieht man, dass er ein Philosoph war. Das ist der Grund dafür. Ich, der Philosoph, war König über Israel und regierte in Jerusalem. Ich nahm mir vor, alle Dinge zu ergründen und zu begreifen. Ich wollte herausfinden, was für einen Sinn alles hat, was in der Welt geschieht. Doch was ist das für eine fruchtlose Beschäftigung? Gott hat sie den Menschen gegeben, damit sie sich mit ihr plagen. Ich beobachtete alles, was Menschen auf der Erde tun, und ich fand, alles ist vergeblich. Es ist, als jagtest du dem Wind nach. Krummes kann nicht gerade werden. Was nicht da ist, kannst du nicht zählen. Ich sagte zu mir, ich weiß mehr als alle, die vor mir über Jerusalem geherrscht haben. Ich habe eine Fülle von Weisheit und Erkenntnis gesammelt. Doch als ich darüber nachdachte, was das alles wert ist und was der Weise den uneinsichtigen Schwachköpfen voraus hat, erkannte ich, auch die Bemühung um Weisheit und Erkenntnis ist Jagd nach Wind. Wer viel weiß, hat viel Ärger. Je mehr Erfahrung, desto mehr Enttäuschung. Seine Sinnsuche erfüllt nicht. Und er ist ganz frustriert davon. Dabei hat alles so gut angefangen, Vers 13. Ich nahm mir vor, alle Dinge zu ergründen und zu begreifen. Ich wollte herausfinden, was für einen Sinn alles hat, was in der Welt geschieht. Also ganz wörtlich will er alles erforschen, was getan wird. Welchen Sinn hat alles in Gottes großer Geschichte? Und diese Suche ist schiefgegangen. Was Kohelet sucht, gibt es für uns nicht. Und je tiefer du nachgräbst, desto mehr Fragen tauchen auf, kommen ans Licht. Der Sinn von jeder einzelnen Tat, der Sinn des Ganzen ist mysteriös. Kein Mensch kann die Wirklichkeit völlig erfassen. Auch nicht, wenn du Christ bist. Schaut mich so entsetzt an, aber es ist so. Kein Mensch kann die Wirklichkeit völlig erfassen. Ich meine, wir können einzelne Taten sehen und unmittelbare Konsequenzen wahrnehmen. Aber wir sehen nicht das Ganze. Nur damit keine Missverständnisse entstehen. Natürlich sehen wir schon auch, wir können schon Wahrheit erkennen. Wir können zum Beispiel sagen, dieses Ding da ist ein Präsenter. Aber wir werden nie alles über dieses Ding wissen. Wir können Wahrheit erkennen, aber nie die ganze Wahrheit. Wir sehen nicht das Ganze. Wir sehen nur Ausschnitte und die sind flüchtig. So wie Rauch, so unfassbar wie Wind. So viel schaut so sinnlos aus, mysteriös, absurd. Viktor Frankl hat gesagt, wer ein Warum im Leben hat, erträgt fast jedes Wie. Frankl hat im KZ gesehen, dass die Menschen überlebten, die einen Sinn im Leben zu haben glaubten. Alexander Solzhenitsyn hat im Gulag was Ähnliches beobachtet. Er hat Menschen gesehen, die stundenlang halbnackt und nass im Schnee gestanden sind. Und die haben jahrelang überlebt. Dann sind sie freigelassen worden, haben einen Schnupfen gekriegt und sind gestorben. Was ist der Sinn von dem Ganzen, von allem? Wir sind zu begrenzt, um eine Antwort zu finden. Außerdem sind wir selbst verbogen. Vers 15. Krummes kann nicht gerade werden. Was nicht da ist, kannst du nicht zählen. Mit der Welt und mit uns selbst stimmt etwas nicht. Unser Fundament ist krumm, das Gewebe der Realität ist verdreht. Die Trägerelemente sind verbogen. Und vielleicht fragst du dich jetzt komisch. Sinnsuche gehört zu deiner Würde als Mensch. Ist eine Aufgabe, die Gott dir gegeben hat. Das steht in Vers 13. Aber diese Aufgabe überfordert uns. Warum? Wieso gibt uns Gott so eine frustrierende Aufgabe? Damit wir sehen, Erfüllung finden wir nicht selbst, sondern nur, wenn Gott eingreift. Wir suchen den Sinn, aber auf der Suche nach dem Sinn merken wir, dass wir in Wahrheit Gott selbst suchen und brauchen. Nur Gott kann richten, was krumm ist. Nur Gott kennt den Sinn von allem. Nur Gott schenkt Erfüllung. Und deswegen steigt er selbst in die Menschheitsgeschichte ein und wird ein echter Mensch und stirbt am Kreuz und steht vom Tod auf. Der Sinn kommt immer von außen. Immer. Das ist mit jeder Art von Bedeutung so. Sinn kommt von außen. Gott steigt ein in diese chaotische und verdrehte Welt und verbogene Welt. Und wenn du seine Hand nimmst, wenn du ihm deine Hand entgegenstreckst und seine nimmst, dann nimmt er dich in seine Geschichte hinein und er schenkt dir Sinn. Und er fängt an, das Verbogene zu richten. Erfüllung finden wir nicht selbst, sondern nur, wenn Gott eingreift. Aber Kohelet experimentiert weiter. Er experimentiert weiter. Wie in diesem Lied, das man jetzt dauernd leider im Radio hört, von Pizzeria und Jaus, ich mag das nicht. Es wäre mal wert, das ganze Lied von vorne bis hinten durchzuanalysieren. Aber sie singen, ich übersetze das jetzt mal, wo fahren wir hin? Wir fahren hinein ins Leben. Such nicht nach einem Sinn, es wird keinen geben. Also die lehnen die Sinnsuche ab und die stürzen sich einfach rein ins Leben. Und dann ist ganz egal, was da passiert. Das sagt der Text auch noch, ach du meine Güte. Aber Kohelet sucht nach Freude, genau so, aber halt nicht so, dass er sagt, alles, es ist ganz egal, was man tut. In Kapitel 2, 1 bis 11 berichtet er, seine Freudensuche erfüllt ihn nicht. Kohelet experimentiert und er sucht die Erfüllung durch Wissen in Theorie und Praxis darüber, was uns Menschen gut tut. Das ist Kapitel 2, Vers 3. Ich wollte erkunden, ob der Mensch irgendwo Glück finden kann. Und wörtlich will er sehen, was den Menschen zu tun gut tut. Er sucht also nicht nur nach dem Sinn von allem, sondern er will nur mal herausfinden, was gut tut, wo die Freude herkommt. Seine Freudesuche erfüllt nicht, das sagt er in den Kapitel 2, 1 bis 11. Ich entschloss mich, das Leben zu genießen und glücklich zu sein. Aber ich merkte auch, das ist vergeblich. Das Lachen ist etwas für Narren und die Freude, was bringt sie schon ein? Ich wollte am vollen Leben teilhaben, wie Menschen, die sich nicht um Weisheit und Einsicht kümmern. Aber der Verstand sollte dabei die Führung behalten. Ich trank Wein, um mich in Stimmung zu bringen, denn ich wollte erkunden, ob der Mensch während seiner kurzen Lebenstage irgendwo Glück finden kann. Ich vollbrachte große Dinge. Ich baute mir Häuser und pflanzte Weinberge. Ich legte Obstgärten an und pflanzte darin alle Arten von Fruchtbäumen. Ich legte Teiche an, um die vielen aufwachsenden Bäume zu bewässern. Ich kaufte mir zahlreiche Sklaven und Sklavinnen zu denen hinzu, die ich von meinem Vater geerbt hatte. Ich besaß mehr Rinder, Schafe und Ziegen als irgendjemand vor mir in Jerusalem. Ich füllte meine Vorratskammern mit Silber und Gold aus den Schätzen der unterworfenen Könige und Länder. Ich hielt mir Sängerinnen und Sänger und nahm mir so viele Frauen, wie ein Mann sich nur wünschen kann. So wurde ich mächtiger und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem regiert hatten. Weil ich ein so großes Wissen besaß, die ganze Zeit war meine Weisheit noch immer da, weil ich ein so großes Wissen besaß, konnte ich mir alles verschaffen, was meinen Augen gefiel, und ich versagte mir keine Freude. Mit all meiner Mühe hatte ich es so weit gebracht, dass ich tatsächlich glücklich war. Doch dann dachte ich über alles nach, was ich getan und erreicht hatte, und kam zu dem Ergebnis: Alles ist vergeblich und jagt nach Wind. Es kommt nichts heraus bei aller Mühe, die sich der Mensch macht unter der Sonne. Vers 10. Ich versagte mir keine Freude. Und gleichzeitig blieb er weise und beherrscht. Wir könnten das nicht, zum Beispiel, er experimentiert mit Drogen, mit Wein. Aber wir könnten das nicht, wir würden alkoholsüchtig werden und das wird schrecklich enden. Aber er blieb weise und selbstbeherrscht. Und schau, was er alles erforscht. Spaß und Lachen, Alkohol, Arbeit, Besitz, politischer Erfolg, Musik und Sex. Und das ist nichts Schlechtes. Gott hat uns Menschen so gemacht, dass wir Gutes erfahren in Philosophie, in Arbeit, in Schönheit, in Beziehungen. So hat Gott uns Menschen gemacht. Und das ist eben sein Experiment jetzt. Das ist übrigens ein Experiment, das millionenfach auf der Welt durchgeführt wurde und noch nie Erfolg gebracht hat. Es hat noch nie geklappt. Ich meine, es klappt schon kurz, sonst würde das ja niemand versuchen von uns. Sonst wären wir nicht versucht, es zu versuchen. Klar klappt es kurz, sonst würden wir und die ganze Welt uns auch nicht in den Konsum stürzen. Aber es klappt eben nicht langfristig. Und Kohelet findet raus, das führt nur zu einem Hauch von Freude. Es gibt diesen Augenblick der Freude. Hast du es gesehen in Vers 10? Mit all meiner Mühe hatte ich es so weit gebracht, dass ich tatsächlich glücklich war. Oder ganz wörtlich, mein Herz hatte Freude. Also da war echte Freude da. Und diese Freude, die war nicht produziert. Die hat der Kohelet nicht selbst produziert in sich, sondern das war ein Geschenk, das hat er erkannt. Das machen auch ganz wörtliche Übersetzungen klar, weil diese Freude ist ein Teil, also ein Erbteil. Das fällt ihm zu, ist kein Gewinn aus eigener Kraft, sondern diese Freude des Augenblicks, die fällt ihm zu als Geschenk. Denn Erfüllung finden wir nicht selbst, sondern nur, wenn Gott eingreift. Und Gott ist derjenige, der Freude schenkt. Das sagt Paulus auch in Apostelgeschichte 14, Verse 17 und 18. Gott schenkt die Freude, aber es ist kein bleibender Gewinn. Es ist nicht die Rendite am Ende, wenn abgerechnet wird. Es ist kein Zusatznutzen, sondern es ist ein Augenblicksgeschenk. Im Augenblick tut es gut. Aber der Augenblick vergeht. Alles ist vergänglich. Und das erkennst du, wenn du nur einmal 5 Minuten auf Pause drückst und nachdenkst. 5 Sekunden lang nachdenkst. Vers 11. Doch dann dachte ich über alles nach, was ich getan und erreicht hatte, und kam zu dem Ergebnis, alles ist vergeblich und jagt nach Wind. Es kommt nichts heraus bei aller Mühe, die sich der Mensch macht unter der Sonne. Okay, wenn das große Ganze unerreichbar, unerklärlich bleibt und wenn uns der Augenblick auch nicht erfüllt, vielleicht erfüllt es, wenn du an die Zukunft denkst, langfristig denkst, an dein Erbe, das du hinterlassen wirst. Plane langfristig, denk an die Zukunft. Das ist das Nächste, wo Kohelet Erfüllung sucht. Was wird also dabei rauskommen? In den Versen 12 bis 16 sagt er, dass seine Ergebnissuche auch nicht erfüllt. Ich wollte wissen, ob bei Weisheit etwas anderes herauskommt als bei Unverstand und Torheit. Denn was wird der Mann tun, der mir auf den Königsthron folgt? Bestimmt das, was man schon immer getan hat. Es stimmt, Weisheit ist besser als Unwissenheit, so wie Licht besser ist als Finsternis. Der Wissende sieht, wo er geht. Der Unwissende tappt im Dunkeln. Aber ich erkannte auch, beide trifft am Ende das gleiche Schicksal. Wenn es mir also trotz meiner Weisheit genauso ergeht wie den Unverständigen, weshalb bemühe ich mich dann so sehr darum? Und ich sagte mir, auch das ist vergeblich. Kluge müssen doch genauso sterben wie die Dummen, und man erinnert sich an die einen nicht länger als an die anderen. Wie bald sind sie alle vergessen. Also da in Kapitel 2, 12 bis 16, das sagt er uns, seine Ergebnissuche erfüllt auch nicht. Und Kohelet ist da schnell fertig. Klar, Weisheit ist gut, auch wenn sie so zwiespältig ist und nicht letztlich erfüllen kann. Es ist besser mit Licht als ohne, klar. Aber was kommt raus? Zeit und Tod machen alles zunichte. Es bleibt nichts übrig. Schon die nächste Generation kann alles verspielen. Die Dummheit der Menschen und das Schicksal setzen den Hobel an und hobeln alle gleich. Wir sterben und wir werden vergessen. Bei den alten Wikingern gab es diesen Spruch: Vieh stirbt, Freunde sterben, endlich stirbt man selbst, doch eines weiß ich, das immer bleibt. Ja, jetzt habe ich wieder eure Aufmerksamkeit, oder? Die haben das auch schon kapiert, das letzte Hemd hat keine Taschen, man kann nichts mitnehmen in die nächste Welt. Also was haben die Männer von Flake gedacht? Vieh stirbt, Freunde sterben, endlich stirbt man selbst, doch nimmer mag ihm der Nachruhm sterben, welcher sich Guten gewann. Doch eines weiß ich, das immer bleibt, das Urteil über die Toten. Was andere über dich sagen, was andere über dich denken, bleibt. Was sagt da der Kohelet dazu? Das ist auch Käse. Wir alle werden vergessen. Ich habe einen von meinen Urgroßvätern habe ich kennengelernt. Aber über meine Urgroßmütter weiß ich fast nichts. So wird es auch meinen Urenkeln gehen. Na, bei uns wird es anders sein. Gell? Das Internet wird alles für immer speichern. Oder? Also du wirst in einem Ozean von Daten untergehen. Dein gewaltiger Nachruhm wird weggespült in einer Flut an gleich unbedeutenden Smiley-Nachrichten und Katzenvideos. Und irgendwann zieht dann wer den Stecker. Wir erreichen nichts und wir bleiben nicht und wir werden alle vergessen. Amen. Aber Moment, jetzt müssen wir noch weitermachen, oder? Oder soll ich schon aufhören? Sollen wir noch weitermachen? Okay. Was soll das? Kohelet wollte seinen Lesern sagen, Erfüllung finden wir nicht selbst. Er wollte ihnen berichten, dass er selbst die Erfüllung nicht finden konnte. Weder in Sinn, noch in Freude, noch in Ergebnissen, in einem Erbe, das man irgendwie weitergeben kann. Was macht er damit? Er reißt unsere Krücken weg und er zerrt uns aus unseren Schneckenhäusern und wir stehen verunsichert da. Du hast gedacht, du kennst den Sinn von allem, von jedem Erfolg und Misserfolg, von Unfällen und von Wundern. Kohelet sagt, jetzt bei dem Ding ist es leicht, da wissen wir wirklich, was das ist. Es schaut aber schön aus, also keine Kritik. Aber Kohelet sagt, schau das an, diese Schere da, oder was das ist, schau das für eine Schere. Okay. Bitte sag mir ganz genau, was für einen Sinn, für eine ewige Bedeutung hat diese Schere in Gottes Plan. Irgendwelche Vorschläge? Natürlich nicht. Wir schauen das an und denken uns, keine Ahnung, was das in Gottes ewigen Plan für eine Bedeutung hat. Und er sagt dir dann, ja bitte, bei dem kleinen Ding weiß es nicht mehr, aber bei den großen redest du so laut und selbstsicher. Das ist Verunsicherung. Und wir reden nicht mehr so selbstsicher von großen Dingen. Ich meine, wer von uns hätte jemals gedacht, dass der Sinn von Gottes Geschichte etwas mit einem einzelnen jungen Mann zu tun hat, aus dem Nahen Osten, der gefoltert wurde und umgebracht wurde am Kreuz. Wir wissen so wenig. Und vielleicht denkst du, ja, die Wissenschaft, eines Tages wird die Wissenschaft uns weiterhelfen, aber das wird nicht passieren. Selbst wenn die Wissenschaft die gesamte Realität beschreiben könnte, können wir später auch noch lang drüber reden, dass das ja auch schon nicht geht, aber selbst wenn sie es könnte, hilft das nicht. Niemand kennt heute alle Forschungsergebnisse, nicht einmal in dem kleinsten spezialisierten Forschungsbereich. Und das ist unmöglich. Wir wissen so wenig. Oder vielleicht sagst du, ja, wenn ich das Richtige tue und wenn ich mich bemühe und mich anstrenge und vielleicht auch die richtigen Worte sage, ja, dann wird das Leben voller Freudenmomente sein. Aber Kohelet sagt dir doch klipp und klar, verlass dich nicht auf eigene Werke. Du sagst es nicht, aber vielleicht denkst du es heimlich und du hast angefangen damit, für Dinge zu leben. Für deinen gewaltigen Nachruhm, dein Haus, dein Auto, dein Garten, dein Hund, dein Beruf, dein Geld, das gibt dir Sicherheit. Was andere über dich denken, wie sie gut über dich reden, das beruhigt dich. Aber Kohelet sagt, das ist schnell vorbei. Deine Kinder sollen dir Erfüllung geben, deine Eltern, Deine Freunde sollen dir Erfüllung geben? Das ist die totale Überforderung. Menschen sind nicht dazu gemacht, Erfüllung zu geben. Und was dann? Was bleibt? Jesus bleibt. Jesus ist das Zentrum der Geschichte. Und der Gipfel seiner Geschichte, der tiefste Sinn, die eine Tat, von der alles andere, alle Menschen, alle Tiere, alle Moleküle und Galaxien ihren Sinn erhalten, der besteht darin, dass der menschgewordene Gott sich freiwillig an ein Holzkreuz nageln lässt für uns. Jesus besiegt unsere Schuld und unseren Tod. Und alles erhält bleibende Bedeutung durch seine Auferstehung. Durch die Auferstehung von Jesus. Wenn du in seine Geschichte einsteigst, dann schenkt er dir Sinn, Freude, Ewigkeit. Er schenkt sich selbst. Wie würde mein Leben ausschauen, wenn ich das immer komplett glauben würde? Ja, dann würde ich viel weniger hinter so selbstgebastelten Schutzmauern sein. Und viel mehr bei Jesus. Ich würde viel entspannter leben. viel sorgloser. Ich würde mehr feiern und ich würde mehr beten. Was bleibt ohne dein Schneckenhaus? Du wirst in die Arme von dem getrieben, der das Krumme gerade macht und das Fehlende erschafft, der dir immer schon die Freude im Herz geschenkt hat. Und der schenkt sich dir jetzt. Der Einzige, bei dem du ewige Zukunft hast. Jesus zieht uns zu sich. Und er hat dich so lieb, dass er dich unbedingt in seiner Geschichte dabei haben will. Er schenkt die Freude. Er vergibt die Sünde. Er macht dir diese Hoffnung auf ein Freudenfest für immer. Und mit diesem Jesus leben wir dann in dieser chaotischen Welt. Und das ist die Erfüllung. Mach dir nicht zu viele Sachen über die ganzen Sorgen, hat Jesus gesagt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Trachtet zuerst nach dem König im Reich Gottes, nach Jesus. Und lass dir seine Gerechtigkeit schenken. Und deswegen, wenn du Jesus heute anklopfen hörst, dann streck ihm die Hand entgegen. Ganz buchstäblich machen wir das später. Wenn du ihn anklopfen hörst heute, dann streck ihm die Hand entgegen und mach ihm die Tür auf und lass ihn als deinen Hausherrn rein. Und wenn Jesus schon dein Hausherr ist, ja, dann mach ihm neu auf. Streck ihm deine Hand neu entgegen. Und damit gibst du zu, nur du schenkst mir das, was die Erfüllung, das, nachdem ich so verzweifelt suche, in dem, was die anderen über mich denken und was ich leiste und schaffe. Gib's wieder zu. Strecken wir Jesus unsere Hand entgegen. Tun wir das gemeinsam. Beten wir miteinander. Wir nehmen uns eine kurze Zeit der Stille.